With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints.
Das ist Geld, das wir nicht haben, liebe Bundesregierung.
Mario,
wir haben so viele Versprechen von dieser Regierung eingangs bekommen, die gebrochen worden sind. Und das hier ist kein Spaß. Ich erwarte von diesen ganzen Protagonisten, die uns in diese Lage gebracht haben, jetzt endlich eine Entschuldigung. Da lachen uns die Entwicklungsländer langsam aus. Ich meine, sorry, wenn wir quasi faktisch in manchen Bereichen der Entwicklungsland sind, müssen wir uns fragen, ob wir Entwicklungshilfe für andere haben oder ob wir vielleicht mehr Entwicklungshilfe einfordern sollten. Das halten wir nicht aus. Dann sterben wir. Jede Regulierung, jede Steuer ist nichts anderes als eine Knebelung. Das ist die Antifreiheit.
Welche Aktie hast du zuletzt gekauft?
Volkswagen. Demnächst werden wir in deutschen Automobilwerken mehr Militärgüter produzieren, weil die Unternehmen geben auf. Sie können nicht mehr. Was ist in Berlin los?
Servus Leute, es geht sofort los mit dem Interview und es ist ja gerade eine schwierige Börsenphase. Volker Helmer hat im Interview gesagt, er wünscht sich sogar eine Korrektur, um nachzukaufen und er verrät auch seine Wahrscheinlichkeit für die Jahresendrallye. Sollte es jetzt eine richtige Korrektur geben, wichtig immer, dann wie kaufen Profis nach? Das erklären wir euch in unserem Gratis-Guide. SOS, wenn die Kurse fallen, so kaufen Profis nach. Und das Beste ist, du kannst ihn dir gratis runterladen. Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem hochkarätigen Interview mit einem eurer Lieblingsgäste. Er ist Chefvolkswirt der Netfonds AG und Börsenexperte. Herzlich willkommen, Volker Hellmeier.
Ich freue mich, lieber Mario Lochner, dass wir heute wieder die Chance haben, miteinander uns auszutauschen.
Ich habe mich sehr gefreut. Wir haben einiges zu besprechen und wenn ihr solche Hochkaräter nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mir einen riesen Gefallen tun und euch natürlich auch um meinen Kanal abonnieren. Volker, ich habe mir 10 schnelle Fragen für den Start für dich überlegt.
Ja, los geht's.
Bist du ready? Erstens, ist die Rallye jetzt vorbei?
Nein, sie ist nicht vorbei. Was wir immer wieder sehen, sind Zwischenkorrekturen, aber die Resilienz in dem Markt ist in meinen Augen sehr, sehr ausgeprägt. Wir können das nachher auch Richtung KI nochmal vertiefen. Und gerne. Von daher bleibe ich für die Jahresrendrallye zuversichtlich, Wahrscheinlichkeit 75%.
Erleben die USA 2026 einen Boom oder eine harte Landung?
Sie erleben eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung und werden Nummer 1 im Westen bleiben.
Drittens, schafft es Deutschland 2026 aus der Rezession?
Aus der technischen Definition Rezession. Ja, mithilfe der Schuldenprogramme, endogen, nachhaltiges, selbsttragendes Wachstum, nein.
Werden wir drüber sprechen natürlich. Viertens, hält Schwarz-Rot bis 2029 durch?
Ja.
Fünftens, fallen die Zinsen am 10. Dezember in den USA weiter?
Ja.
Sechstens, gibt es noch ein böses Erwachen bei den Zöllen?
Nein.
Siebtens, steigt Gold auch bald noch auf $5,000?
Ja.
Achtens, welche Aktie hast du zuletzt gekauft?
Volkswagen.
Das ist spannend. Gibt es noch eine richtige Jahresendrallye? Hast du eigentlich schon beantwortet? 75% Wahrscheinlichkeit?
Ja, sehe ich weiter so. Der Markt ist zu konservativ aufgestellt, als dass es eine nachhaltige Korrektur gibt. Und Marktteilnehmer haben Interesse für Window Dressing zum Ende des Jahres.
Und zehntens, letzte Frage. Geht die Rallye bei den Emerging Markets erst richtig los?
Wir werden eine positive Tendenz haben, so richtig Rallye, Boom, Euphorie, nein. Es ist ein Prozess, ein positiver Prozess, der uns weiter begleiten wird.
Sehr schön. Volker, lass uns doch erstmal auf die Börse blicken. Jetzt kommen ja gerade die ganzen Jahresausblicke. Es ist immer wieder ein bisschen amüsant, weil eigentlich bei den meisten Jahresausblicken immer so der Durchschnitt angenommen wird. Ah, fürs kommende Jahr erwarten wir so 7, 8, 9, 10%. Meistens ist es deutlich mehr oder auch mal weniger. Jedes Jahr eigentlich wieder amüsant. Wie würdest du denn deine Erwartung für 2026 in wenigen Sätzen beschreiben für die Börse?
Also, wenn wir uns mal anschauen, dass das Wachstum im nächsten Jahr wieder laut IWF über 3% liegen wird. Und die Prognose ist bei einer Weltinflation von ungefähr 4, 4,5%. Dann reden wir von einem nominalen Wachstum von 7, 7,5%. Und das wird reflektiert in den Bilanzsummen. Und die starken Unternehmen haben die Preissetzungsmacht. Und das heißt für mich nichts anderes, als dass wir in dieser Größenordnung um die 7% das Potenzial haben, positive Entwicklungen. Sollten, und jetzt kommt ein Punkt, sollten geopolitische Krisenherde wie die Ukraine-Krise befriedet werden, erhöht sich dieses Potenzial, weil das würde sofort eine größere wirtschaftliche Aktivität zur Folge haben und entsprechend dann, weil Risiken wegfallen und dann eben auch ein weiterer Skaleneffekt in den Bilanzsummen der Unternehmen und die Preissetzungsmacht bleibt gerade auch in der realen Wirtschaft, wo es um Aufbau geht. Ich meine, wer jetzt Gaskraftwerke bestellt, der hat eine lange Liste vor sich, wo schon vorher bestellt worden ist.
Thema Gaskraftwerke, Energie, das ist natürlich auch gerade ein wichtiges Thema, da sprechen wir gleich noch drüber. Was wird denn positiv überraschen? Du hast die Ukraine gerade schon angesprochen, natürlich warten irgendwie alle drauf, es wäre dann trotzdem eine positive Überraschung. Hast du noch andere auf dem Zettel? Was wird denn aus deiner Sicht unterschätzt? Was könnte positiv überraschen?
Also, ich möchte Europa hier mal in den Fokus führen und ich rede im Hellmeyer-Report immer wieder von der normativen Kraft des Faktischen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich und Deutschland zu größeren Reformschritten gezwungen wird und wenn über Finanzmärkte, das gilt mehr für Frankreich als für Deutschland, ist in meinen Augen gegeben. Und dieser Zwang, der über Märkte generiert werden kann, zum Beispiel über Risikoaufschläge bei Staatsanleihen, hätte dann eine positive Wirkung. Wir brauchen eine massive Reformpolitik in den beiden Schwergewichten, Deutschland und Frankreich. Und das wäre für mich der Überraschungseffekt, wo ich auch für Europa dann wieder etwas zuversichtlich würde, als ich derzeit bin. Ansonsten, wie gesagt, Ukraine. Und ich sehe Überraschungseffekte aus den USA kommen. Warum? Wir haben, wenn wir uns mal anschauen, was Donald Trump auf die Beine gestellt hat, wie viel davon realisiert wird, kann man vielleicht einen Abschlag drauf nehmen. Aber ich will nochmal durchdeklinieren. 3.000 Milliarden Zusagen an KI-Investitionen für die nächsten Jahre. 280 Milliarden aus dem Pharma-Bereich sind wir bei knapp 3,3 Billionen. Dann geht's weiter. Seine Reise in Saudi-Arabien, Emirate waren 2 Billionen Geschäfts- und Investitionsvolumen. Packen wir die oben drauf, dann sind wir jenseits der 5-Billionen-Grenze. Und dann kommen noch die ganzen Zahlungen drauf. Südkorea zahlt mal im Cash 200 Milliarden, um einen Zolldeal zu kriegen. Dann kommen die 600 Milliarden Investitionszusagen, woher Frau Ursula von der Leyen sie auch immer haben möchte, sei dahingestellt. Darüber kann man dann diskutieren von Seiten der EU. Dann kommen 550 Milliarden aus Japan und. Wir reden hier plötzlich über ein Volumen von 7 Billionen US-Dollar. Sowas hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Sagen wir vielleicht, davon sind realistisch 4 bis 5. Und das wäre dann immer noch dramatisch. Und das setzt sich einfach auf den normalen Wirtschaftsprozess in den USA ultimativ obendrauf über die nächsten Jahre. Und das heißt, dass die USA am oberen Rande des Potenzialwachstums wachsen werden. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, dass es weder an den Devisenmärkten noch wirklich an den Aktienmärkten angemessen reflektiert.
Du hast gerade schön erklärt, selbst wenn wir nur sagen 20% davon oder sagen wir 25, dann wäre das ja immer noch enorm viel. Man sieht ja auch gerade zum Beispiel beim Russell 2000, dass die Gewinnschätzungen für kommendes Jahr, das sah ja letztes Jahr noch richtig düster aus, dieses Jahr besser, nächstes Jahr soll es richtig nach oben gehen. Also die breite Wirtschaft, der Aktienmarkt, jetzt ein bisschen springt er an, aber eigentlich ist da ja nicht viel passiert. Also da müsste es doch eigentlich richtig knallen, oder? Also wenn das Geld nur halbwegs da irgendwie drauf fällt.
Also wir haben eine Erfahrung aus der Historie. Am besten laufen die Aktienmärkte eigentlich in shallow waters, wie man im Englischen sagt. Das wäre jetzt was für Frau Bierbock. Also gar nicht so, wo es boomt und richtig stark hochläuft, sondern eigentlich in der Antizipation dessen, was da kommt. Mhm. Und wir müssen auch konstatieren, wir haben zum Teil recht hohe und sportliche Bewertungen. Und das grenzt das Ganze ein. Und von daher bin ich nicht euphorisch fürs nächste Jahr für die Aktienmärkte, aber sehr wohl grundsätzlich sehr, sehr positiv. Und dabei spielt nochmal, ich sagte es eingangs, eben auch der unterproportionale Investitionsgrad der professionellen Kulisse eine ganz große Rolle. Das haben wir seit 2,5 Jahren. Das heißt, die Korrekturen erreichen aufgrund dieser konservativen Positionierung der institutionellen Anleger nicht die Zielmarken, die man normalerweise aus der technischen Analyse heraus unterstellen würde. Und das ist für mich eigentlich nochmal nach vorne schauend, das ist eine kurzfristige Betrachtung auf bis zu 6 Monate, ein Garant dafür, dass es hier nicht zu Einbrüchen kommt, zu Korrekturen sehr wohl, aber nicht zu Einbrüchen an den Aktienmärkten und dass der positive Grundton einfach aufrechterhalten wird.
Jetzt schätze ich dich ja sehr dafür, dass du cool bleibst, dass du wirklich auf die Zahlen, auf die Fakten schaust und du lagst ja in diesem Jahr auch völlig richtig, auch als viele durchgedreht sind, erinnern wir uns mal an den April und viele gesagt haben, Gottes Willen, die Weltwirtschaft ist am Ende, hast du auch mal gesagt, hier, schaut euch das an, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wenn man sich jetzt auch die Sachen anschaut, also ob man jetzt aufs GDP Nowcast schaut oder ob man sich jetzt auch anschaut, zum Beispiel in den Earnings Calls, das Wort Economic Slowdown kommt so selten vor wie seit 2007 nicht mehr, also trotzdem haben gefühlt alle noch die Buchse voll und wir hören ständig, oh, der Arbeitsmarkt, ja, natürlich kühlt sich da was ab, aber warum haben denn alle so die Hose voll? Auch die Sentiment-Umfragen, wir haben jetzt gerade wieder vor 2 Tagen 50% rechnen mit fallenden Kursen demnächst. Also wie erklärst du dir das, diese ja fast schon Angst, muss man eigentlich sagen?
Es gibt in den letzten Jahren, im Grunde genommen begonnen auch mit der Corona-Krise, eine Fokussierung auf negative News. Also man hat immer wieder die sogenannten schwarzen Schwäne gehabt und das prägt die Psyche. Das heißt, die Psyche ist von einem positiven Bias, einer Grundtendenz, in einen negativen Bias umgeschlagen in dieser Phase. Und das sehen wir eben auch in den Positionierungsgraden der professionellen Anleger. Das ist im Grunde genommen ein Zeitgeist, der sich verschoben hat von der positiven hin zu einer eher kritischen oder negativen Psyche. Und das ist für mich der Erklärungsansatz. Und ich liebe es. Im Englischen heißt das wieder, für Frau Bierbock, climbing against a wall of worry. Also die Märkte steigen gegen eine Wand der Angst an. Und genau das sehen wir heute in vielen Bereichen. Und das macht für mich die Sache als Hanseatischer Kaufmann auch belastbar. Nochmal, wenn der Markt eben keine Euphorie hat, wenn Märkte euphorisch sind, dann wird's saugefährlich. Wenn Märkte eine konservative Grundhaltung haben, dann ist die Nachhaltigkeit der Bewegung viel, viel größer. Und ich kann nur eins sagen, du hast mich gefragt, welche Aktie habe ich jetzt gekauft? Volkswagen. Ich kann nur eins sagen, Volkswagen wird bewertet, Kursbuchverhältnis bei unter 0,30. Das heißt, wenn ich das Unternehmen zerschlage, habe ich sehr viel Cash gemacht. Das steht nicht auf der Agenda. Aber demnächst werden wir in deutschen Automobilwerken mehr Militärgüter produzieren. Und die werden mit einer hohen Marge produziert werden, weil es keine Alternativen gibt. Also das sind so Aspekte für mich, wo ich sage, ja, gut, dann ist das eben nicht mehr ganz nur Kfz, aber whatever, irgendwas, was sich auch bewegt. Und dann funktioniert das Ganze. Das heißt, jetzt auf kurze Sicht, 12, 24 Monate, kann ich nur eins sagen, ob das richtig oder falsch ist, will ich nicht diskutieren. Sondern ich sage einfach, das ist das, was real wirtschaftlich passieren wird, dass eine Cashflows generieren wird und was am Ende auch vom Markt diskontiert wird. Und dann sind das für mich eben Investmentchancen, die man hier zunächst
hat. Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option, es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer
IDC-Studie sparen Firmen mit Vanta im Schnitt über $500,000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Vanta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Vanta vertrauen, ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt vanta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Mal auf kurze bis mittlere Sicht wahrnehmen kann.
Ist auf jeden Fall ein smarter Ansatz. Volker, was hältst du denn für überschätzt? Und hast du vielleicht sogar auch zuletzt was adaptiert an deinem Depot jetzt für 2026 oder generell?
Also ich habe da zwei Themen. Das eine, was überschätzt ist, ist der Euro am Devisenmarkt. Also die Bewertung des Euros ist für Europa vollständig kontraproduktiv. Seit Januar von 1,02, jetzt bei 1,16, in der Spitze 1,19. Und zwar, obwohl wir der Wachstumszwerg der westlichen Welt sind. Das muss man im Verhältnis sehen. Also die Industrienation letzten 3 Jahre plus 5% Wachstum, Eurozone plus 2,6. Die USA liegen ganz weit vorne und der Dollar wird abgestraft. Vor dem Hintergrund eben auch der Investitionen und der Geschäftsvolumina, die hier im Raum stehen, ist das schon recht sportlich. Zudem bietet der US-Dollar bessere, höhere Zinsen und sie reformieren sich. Sie machen das, was ich immer einfordere, Aristoteles. Verändern die Strukturen Richtung Leistungskörperertüchtigung, weniger Steuern, weniger Bürokratie. Das ist doch nichts anderes, Mario. Man gibt den Menschen und den Unternehmen wieder Freiheit. Jede Regulierung, jede Steuer ist nichts anderes als eine Knebelung. Das ist die Antifreiheit. Und bei uns sind wir immer noch auf dem Trip in Europa nach dem Motto, mehr Steuern, mehr Regulierung. Okay, wir diskutieren jetzt, es wird weniger. Aber wir haben so einen Wust an Steuern und Regulierung, was uns die Freiheit ja schon genommen hat. Und deswegen, also wirklich freiheitliche Menschen, die wollen noch Selbstverantwortung und die wollen das Konvolut, was wir in Europa haben, nicht. Die wollen das Konvolut haben, was wir in den USA haben und auch perspektivisch haben, weil da steht weiterer Rückzug des Staates an. Nochmal, Deutschland hat eine Staatsquote an der Gesamtwirtschaftsleistung von über 50%. Das hat doch nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun. Das ist Dirigismus durch den Staat. Und das entspricht nicht dem Gebot für Freiheit, das wir hier verdienen im Rahmen einer Demokratie.
Steilvorlage habe ich mir genau an dieser Stelle notiert. Passt perfekt, Deutschland. Ich habe einen tollen Tipp für die Vorweihnachtszeit für dich, Volker. Den neuen Robert Habeck-Film, wirst du dir den anschauen? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich glaube, der kommt bald in die Kinos. Also es ist kein Witz. Man kann sich teilweise nur an den Kopf greifen, vor allem wenn man sich anschaut, was gerade bei unserer Wirtschaft passiert. Die Wirtschaftsweisen haben ja schwarz-rot komplett abgewatscht. Also du hast vorher gesagt, technisch kommen wir aus der Rezession. Naja, vielleicht, die Prognose ist bei 0,9%, aber jetzt rechnen wir ja Kalendereffekte weg, dann rechnen wir Verzögerungseffekte raus, das haben die Wirtschaftsweisen auch gemacht, dann bleibt fast nichts mehr übrig von diesem Wachstum. Wie schlecht ist das, wie enttäuscht bist du, was Schwarz-Rot bislang gemacht hat? Man sieht viel Bemühen, in der Theorie, aber in der Praxis, ja, kann man eigentlich sagen, passiert nichts bis gar nichts, oder?
Okay. Fangen wir damit an. In der letzten Woche brachte das IFO-Institut die Wettbewerbsstatistik für deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich. Einmal gegenüber der Welt und gegenüber anderen europäischen Ländern. Und wir haben in beiden Sektoren jetzt historische Tiefstmarken. Das ist ein Appell. Das sagt einfach alles, was wir die letzten und nicht nur die Grünen mit den Roten und so weiter veranstaltet haben, in den letzten 15 Jahren veranstaltet haben, seit circa 2010, hat nichts anderes zur Folge gehabt, als dass bei uns der Leistungsprozess der Ökonomie latent beeinträchtigt worden ist. Und das nimmt jetzt, wenn wir nicht massiv gegensteuern, wird dieser Strom immer, immer größer, weil die Unternehmen geben auf, sie können nicht mehr. Und das wird unterschätzt. Zum Film Habeck. Ich habe viel zu tun. Ich habe eine 6-Tage-Woche bis zu 18 Stunden. Dafür habe ich keine Zeit, weil das wäre ja einfach nur unterhaltsam. Das kann ich
ewig schade.
Das kann ich nicht ernst nehmen. Punkt. So, das ist der erste. Das nächste ist, wir brauchen wirklich in diesem Land wieder Eliten, die dieses Land nach vorne bringen. Eliten, die auch was von der Sache verstehen. Ich freue mich übrigens, das möchte ich an dieser Stelle sagen, über Frau Reiche. Frau Reiche hat für mich das höchste Potenzial in dieser Regierung, weil sie sich mit der Realität auseinandersetzt und sich den Echokammern und den Narrativen ein Stück weit entzieht. Das wird ein Prozess sein, das ist nicht digital, das kann man nicht um 180 Grad drehen, das weiß ich auch. Man muss Mehrheiten schaffen dafür, aber da sind wir auf dem richtigen Weg. Also ich habe jetzt beinahe deine Frage vergessen, aber es ging auch um das BIP Deutschland und du hattest es wunderbar runtergebrochen, dass diese 0,9% des Sachverständigenrats eben am Ende nur endogen 0,3% darstellen. Das andere sind Kalendereffekte und andere Dinge, die technische Natur aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind. Also ich bin sogar skeptischer. Warum bin ich skeptischer? Und da bin ich wieder beim IFO-Institut und bei der Kritik. Ich habe immer gesagt, ich habe kein Problem, die Schuldenbremse für rein investive Ausgaben zu lockern. Und was wir jetzt sehen, ist mit diesem Infrastrukturprogramm, 500 Milliarden insgesamt schwer, bis 2029 sind, das muss ich auch mal schauen, glaube ich, 271 Milliarden geplant. Und 133 Milliarden von den 271 sind zweckentfremdet.
Und da wird der zweite Euro, das hat das IW ja auch nochmal schön vorgerechnet.
Genau.
Das ist, und da hört der hinter die Fichte auch geführt vor?
Mario, ich nochmal, wir haben so viele Versprechen von dieser Regierung eingangs bekommen, die gebrochen worden sind. Und das hier ist kein Spaß. Also wir packen etwas in unser Grundgesetz. 500 Milliarden. Das ist quasi unsere Verfassung. Und da sagen wir, ja, wir brauchen diese Investitionen, man erkennt es, und dann wird das Ganze missbraucht. Das ist ein Rechtsbruch. Ob der justiziabel ist, sei dahingestellt. Aber da hört der Spaß für mich auf. Das ist, nochmal, wir brauchen das Vertrauen der Wirtschaft in die Politik. Vertrauen war vorher so erodiert wie noch nie seit 1949. Das ist ein erneuter Vertrauensbruch. Und da hört bei mir der Spaß auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment extrem konsterniert. Ich erwarte von dieser Bundesregierung, ihre Hausaufgaben zu machen. Und das heißt, dass man eben, wenn man einen Leistungskörper hat, der kleiner wird, und das ist faktisch der Fall, dass man dann auch die Ansprüche, die aus diesem Leistungsstaat generierbar sind, anpasst an das Leistungsniveau. Und genau dazu ist diese Regierung nicht bereit. Wir müssen soziale Wohltaten runterfahren. Das heißt nicht, dass es existenziell werden soll für die Betroffenen, aber wir müssen sie runterfahren. Wir haben vielleicht auch kein Geld mehr. Ich habe gerade heute Morgen gelesen, jetzt für parteinahe Stiftungen will die Bundesregierung 200 Millionen auskennen. Das ist Geld, das wir nicht haben, liebe Bundesregierung. Für NGOs, die sollen NGOs sein, Non-Government. Kein Geld für Non-Government Organizations, auch nicht mehr für Omas gegen Links. Gibt's, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Omas gegen Rechts waren das. Die sollen einfach streichen. Da muss man sich mal fragen, wenn wir unsere Infrastruktur anschauen, sind wir nicht langsam Entwicklungsland? Ich will ein Beispiel nennen.
Ich bin letzten Samstag mit der Bahn gefahren nach Frankfurt. Stunde hin, eine Stunde Verspätung, Stunde zurück, auch eine.
Du bist ein Risk-Taker.
Ja, ich werde es, glaube ich, auch nicht mehr machen.
Ich fahre schön mit meinem Stern durch Deutschland. Da kann ich ausweichen und damit kann ich meine Termine halten. Ich kann nicht mehr in Deutschland
Bahn fahren. Aber die Baustellen und Co. sind halt auch ein Riesenproblem.
Ja, aber die kenne ich. Also ich kenne beinahe jede Autobahnstrecke mittlerweile. Aber lange Rede, kurzer Sinn, zurück zur Bahn. Wir hatten im Oktober einen Tiefpunkt bei der Pünktlichkeitsquote für Fernzüge. 51,5%. Da lachen uns die Entwicklungsländer langsam aus. Ich meine, sorry, wenn wir quasi faktisch in manchen Bereichen der Entwicklungsland sind, müssen wir uns fragen, ob wir Entwicklungshilfe für andere haben oder ob wir vielleicht mehr Entwicklungshilfe einfordern sollten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen provokant und ich arbeite mit dem Stilmittel der Ironie und Satire manchmal auch. Aber lange Rede, kurzer Sinn.
Es sind ja Grundlagen, die hinten und vorne nicht funktionieren. Also
genau das. Und da muss alles auf den Prüfstand, was nicht notwendig ist, um es dort anzusetzen, wo es dazu dient, den Leistungskörper zu erhöhen, damit das Steuersubstrat für den Staat zu stabilisieren oder zu erhöhen und die Einkommen der privaten Haushalte positiv zu beeinflussen. Das ist der einzige Job, den diese Bundesregierung zu erledigen hat. Sie hatte nicht die Welt zu retten. Das kann man als Sekundärziel thematisieren, aber erst, wenn man sein Primärziel auch erreicht hat. Also wir reden hier auf einem intellektuellen Niveau in meinen Augen bisweilen, wo ich sage, sag mal, sind alle Werte verschoben? Das kann doch nicht angehen. Also erstmal heißt es hier, Schaden abzuwenden, Nutzen mehren. Und wenn man sieht, dass eben ein Konstrukt der Politik der letzten 15 Jahre dieses Land der Zukunftsfähigkeit beraubt, Da muss man sich das mal gerade machen. Und ich würde mir von der Politik sehr wünschen, auch von Herrn Söder zum Beispiel, der jetzt sagt, oh, Energie, alles klar. Das war einer der größten Protagonisten, die sie damals Frau Merkel bei der Energiewende ohne Netz unterstützten. Da war er gegen Atomkraft, dann ist er jetzt wieder für Atomkraft. Tut mir leid, baut sowas Vertrauen in der Wirtschaft auf. Wir brauchen in der Politik, die Politik hat einen Rahmen zu setzen, der dauerhaft belastbar ist. Und wenn er dauerhaft belastbar ist, finden Investitionen statt. Wenn das Wankelmütigkeit ist, dann unterminiert das die Basis für Investitionstätigkeit. Investitionen sind aber unverzichtbar, um den Kapitalstock, die Summe aller Unternehmen, zu erhalten, aus dem das gesamte alle Einkommen für private Haushalte und den Staat generiert werden. Also es ist ja nicht schwer, das ist ja keine Raketentechnik. Aber das, was wir erleben, ist die Negation der Rationalität.
Es geht gleich weiter mit dem Interview, Leute. Und heute sprechen wir auch über ein Thema, das essentiell ist, Energie. Auch ein Problem für die deutsche Wirtschaft. Aber du kannst das selber natürlich viel besser lösen. Denn man kann eine Menge Geld sparen bei Strom und Gas. Und da empfehle ich dir meinen Partner RemindMe. Das ist nämlich dein kostenloser Wechselservice für Strom und Gas. Und RemindMe funktioniert wirklich super einfach. Wichtig, es ist kostenlos. Wir haben das ja auch für unser Studio im letzten Jahr genutzt und konnten richtig Geld sparen. Bis zu mehrere hundert Euro pro Jahr lassen sich sparen, egal ob du Strom oder Gas nutzt. Und es geht super einfach. Ich werde es dir einfach mal schnell zeigen. Wir gehen einfach mal schnell auf die Seite von RemindMe. Hier sind wir schon. Und dann musst du einfach nur auswählen Strom oder Gas oder Heizstrom. Jetzt gehen wir mal auf Gas und wählen ein Haus. Dann gehst du auf jetzt Sparpotenzial prüfen. Dann gibst du einfach deine Kennzahlen ein. Und RemindMe sucht für dich unter zig Tarifen den besten für dich konkret raus. Und das Wichtige ist, das ist kostenlos. Und das wird auch immer wieder überprüft, dass du regelmäßig im besten Tarif für dich bist und am meisten Geld sparen kannst. Also RemindMe, meine Empfehlung, um das Energieproblem zumindest privat smart zu lösen. Link dazu findest du unten in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes.
Und ich finde, du bist sogar noch sehr diplomatisch. Also man macht sich Sorgen. Wir haben gerade darüber gesprochen, die einfachsten Dinge wie Bahn, auch es geht ja auch um Krankenhäuser und Co. Es ist ja wirklich ein, man hat das Gefühl, schon breiter Kontrollverlust. Dann werden überall Löcher gestopft, weil einfach hinten und vorne das Geld nicht reicht. Jeder zweite Euro wird zweckentfremdet, obwohl wir ja eigentlich so viel Bedarf haben. Und ich finde, Frau Grimm, Wirtschaftsweise Professorin, bringt sie auf den Punkt und das ist bedenklich. Ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld da. Diese Finanzplanung ist ein Offenbarungseid. Also machst du dir denn nicht auch Sorgen, dass wir
natürlich
die Politiker bzw. dass wir eigentlich fast schon die Kontrolle verloren haben?
Also mein Eindruck ist, dass es in der Tat einen Kontrollverlust gibt, dass man immer wieder nur kurzfristig Löcher zuschustert, ohne eigentlich einen klaren Plan zu haben. Und was wir brauchen, ist wieder ein klarer Plan, dass man einfach sagt, wo wollen wir Deutschland 2040, 2050 sehen? Das ist das Erste. Sowas macht man übrigens in den USA, in Peking und auch in Moskau. Und auch in anderen Ländern, die etwas auf sich halten. Da müssen wir sagen, okay, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Im Moment ist die Bilanz sehr stark auf der schlechten Seite. Dann brauche ich eine unbestechliche Analyse, sich der Wahrheit zu stellen, die Notwendigkeiten daraus abzuleiten, den Menschen es zu erklären, damit auch zukünftige Generationen hier noch ein lebenswertes Leben haben. Und das ist erstmal schmerzhaft. Um es deutlich zu sagen, ich war gestern auf einer Veranstaltung in Hamburg, wo ich auch gefragt, ja, Herr Mayer, und jetzt, was müssen wir machen? Ich sage, ja, wir brauchen Reformen. Und zwar nicht wie unter Gerhard Schröder, das waren circa 3,5% der Wirtschaftsleistung. Wir brauchen 7-10% der Wirtschaftsleistung an Reformvolumen, wenn wir uns gerade machen, um wieder Zukunftsfähigkeit für diesen Standort nachhaltig zu generieren. Und das kann ich, wie gesagt, nicht erkennen. Ich möchte aber erstmal loben jetzt auch. Ne? Also, wir sehen einen gewissen Richtungswechsel, aber dieser Richtungswechsel ist halbherzig. Er nimmt nicht in Betracht den Zeitdruck, den wir haben. Und dann bin ich bei Frau Grimm, 2029, das ist eine Katastrophe, wie dann unser Haushalt verwendet wird. Und ich habe noch einen Tipp für die Außenpolitik, so mal ganz nebenher. Ich will heute ein bisschen provozieren. Ist ja sonst überhaupt nicht meine Art.
Gerne.
Man könnte natürlich beim Verteidigungshaushalt auch so arbeiten, dass man endlich mal die Kunst der Diplomatie wieder nutzt und die Chancen, die darin innewohnen, um das Kostenkonvolut Verteidigung vielleicht auf ein erträglicheres Maß dann im Rahmen durch diplomatische Erfolge verkürzen zu können. Das wäre ein sehr weiser Schritt und es würde auch dem humanistischen Grundgedanken, dem der im Grundgesetz uns vorgeschrieben ist, gerecht werden. Also das würde ja durchaus mal passend sein.
Aber Volker, da, ich bin natürlich Diplomatie bei dir, aber fällt uns da nicht auch einfach auf die Füße, was wir 20 oder 30 Jahre verschlafen haben? Gehört zu einer starken Diplomatie nicht auch eine gewisse Stärke? Du hast gerade die USA, China und Moskau angesprochen. Die halten ja auch, der eine setzt vielleicht besser um, der andere schlechter, aber die, da steckt ja auch was dahinter. Also um diplomatisch Gewicht zu haben, muss da nicht auch ein bisschen was dahinter? Jetzt bin ich kein Rüstungsfan und auch keiner, der das Wort Krieg in den Mund nimmt, aber eine gewisse Verteidigungsfähigkeit gehört dir nicht dazu. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir halt sehr viel auf einmal brauchen, weil wir halt gepennt haben 20 Jahre. Und wir haben das Problem, dass wir irgendwie gefühlt bei allem gepennt haben und jetzt kommen wir gar nicht mehr hinterher. Aber ich bin bei dir. Vielleicht müsste man es ein bisschen smarter aufteilen, oder? Dass man sagt,
genau das. Also
wir müssen alles irgendwie ein bisschen nach vorne bringen.
Die Verteidigungsfähigkeit muss wiederhergestellt werden. Und ich wünsche mir ja auch einen Zusammenschluss europäischer Interessen. Aber wir reden ja heute über Kriegstüchtigkeit. Also zwischen verteidigungsfähig und kriegstüchtig gibt es einen großen
Unterschied. Da bin ich bei dir.
Der auch quantitativ ist und der am Ende auch von fiskalischer Bedeutung ist. Verteidigungsfähigkeit und Effizienz auf jeden Fall. Dann aber bitte auch mit den Waffensystemen der Zukunft und nicht der Vergangenheit. Und wenn ich sehe, wie die Mittelverwendung stattfindet, neue Panzer, das konnten wir schon immer gut, auch im letzten Jahrhundert anscheinend. Aber nein, der Krieg von morgen findet ganz anders statt als der, den wir aus früheren Zeiten kennen, wenn er dann stattfindet. Und ich wünsche ihn mir nicht, weil ich lehne ihn ab. Kriege zerstören, Friede ernährt und Friede verzehrt. Aber Verteidigungsfähigkeit muss her und da möchte ich auf dem höchsten technologischen Standard agieren und nicht auf einem, der vergangenheitsbezogen ist. Das ist der erste Punkt. Und ich sehe darin auch Chancen. Also der militärische Sektor bringt immer durch Innovation auch für den industriellen Sektor Vorteile mit sich, weil dort viel Forschung und Entwicklung stattfindet. Und wie gesagt, das haben wir alles.
Das Internet kommt ja auch aus dem Militärspektrum. Ja.
Und das zahlt jetzt darauf ein, was ich seit Edward Snowden fordere, dass wir einen eigenen IT-Airbus brauchen. Punkt. Einen echten IT-Airbus, der vollkommen unabhängig ist von China und den USA. Von den USA wissen wir, dass man uns immer in die Karten schaut und das kostet uns richtig Geld. Da reden wir von Milliardenbeträgen pro Jahr intellektuelles Eigentum, das wir hier, wo wir Schäden erleiden.
Und die Frage ist, wer uns nicht in die Karten schaut, würde ich sagen.
Du bist aber heute auch sehr sarkastisch. Nein, und ja, das fordere ich und dann freut man sich jetzt über Google, die ein neues Datencenter in Frankfurt bauen mit 5,5 Milliarden Investitionen und da sind auch gleich Minister dabei. Ich kann nur sagen, das ist nicht die Lösung. Und diese 5,5 Milliarden sollte man vielleicht mal in ein Verhältnis setzen zu dem, was in der Welt passiert. USA 3.000 Milliarden KI-Investitionen. Und wenn wir Richtung Großbritannien schauen, das finde ich sehr interessant, dann wurde jetzt vereinbart zwischen UK und USA ein Geschäftsvolumen von 295 oder 97 Milliarden Euro. Und amerikanische Unternehmen investieren 177 Milliarden Euro und zwar in Zukunftstechnologien in Großbritannien. Und was machen sie? Sie gehen voll auf Atomkraft. Und das sagt Keir Starmer. Wir werden Innovationshub mit Atomenergie. Und was machen wir? Wir reden über Gaskraftwerke und grünen Strom. Ich kann nur eins sagen, der bleibt teuer, weil wir immer Redundanzen haben und Redundanzen kosten. Also wenn ich einen hohen Anteil grüne Energie habe, ich habe nichts gegen grüne Energie. Da muss ich aber immer wegen Dunkelflaute eben zusätzlich Kapazitäten freihalten. Das kostet Geld, das muss umgelegt werden. Sorry, wann machen wir uns in der Energiepolitik gerade? Wann entschuldigt sich die Bundesregierung oder die Bundesregierung der letzte, seit Frau Merkel, seit der Energiewende ohne Netz, dass man hier am offenen Herzen operiert hat und das verdammt schief gegangen ist? Und dieser Nachteil, wir sind der energieintensivste Industriestandort der westlichen Welt, der ist massiv. Und wenn wir da nicht rangehen, dann werden wir sehen, dass eben alle diese ganzen Programme, die wir jetzt machen, wo wir uns neu verschulden, dass die ganzen Programme am Ende nur eine unterproportionale und keine nachhaltige, dauerhafte Traktion haben werden und wir damit die Zukunft unserer Kinder verspielen. Denn die müssen diese Schulden später abtragen, wenn sie nicht investiv sind mit Multiplikatoreffekten, wo dann über das Steuersubstrat und die Einkommen Schuldenaufnahme auch zurückgeführt werden kann. Und ich meine, was ist in Berlin los? Was ist da los?
Lass uns gleich zurück zum Aktienmarkt kommen, schließen wir das Thema vielleicht ab. Und ich muss sagen, ich bin wirklich frustriert. Du hast es gerade schön beschrieben, was da Geld reinfließt. Ein bekannter Investor wie Herr Andresen sagt ja mittlerweile bei KI, was soll man tun? Ja, der Tipp ist, macht, schaut euch an, was die EU macht und macht genau das Gegenteil. Also das ist ja mittlerweile wirklich, es tut ja auch weh. Wir sehen hier Charts, die EU-Verordnungen, wie die seit Jahren steigen. Es wird immer mehr Bürokratie und dann sieht man auf der anderen Seite einen Milei. Ich will das jetzt nicht alles glorifizieren, aber es tut halt weh, wenn man sieht, ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, die Weinverordnung. Erst ist da ein Stapel mit, weiß ich nicht, wie viel Blätter das waren, so hoch und am Ende bleibt so viel übrig, weil eben zusammengestrichen wird. Ja. Wie kriegen wir das hin? Weil du hast es vorher gesagt, was wir einsparen müssen, 7-10%, glaube ich, des BIP-Warns.
Wir ein gordischer ja Knoten, mal Mario, ein gordischer Knoten ist die überbordende EU-Regulierung. Nun, die EU gibt etwas vor. Jetzt reden wir erstmal nur über Deutschland. Und zwar eine Bandbreite in der Regulierung. Und Deutschland erfüllt immer den Platin-Standard. Das heißt, wir übererfüllen die Regulierungsanforderungen der Europäischen Union. Und das kostet richtig Geld. Und was ich machen würde, wenn ich in Verantwortung wäre heute, würde ich sagen, meine Damen und Herren, wir können uns den Platin-Standard nicht leisten. Wir verspielen damit die Zukunft unserer Kinder. Punkt. Erstes Statement. Zweites Statement. Wir halten uns an EU-Regulierung. Ganz klar, Rechtsstaatlichkeit. Aber vor dem Hintergrund der Herausforderungen, vor denen wir stehen, gehen wir jetzt zum Beispiel im Bauwesen auf die niedrigsten Standards, die im Rahmen der EU-Regulierung möglich sind. Und dann bekommen wir hier einen Bauboom, weil die Baukosten sofort dramatisch sinken. Dann kann derjenige, der immer noch einen hohen Standard haben will, der kann das ja gerne machen. Aber man wird nicht mehr darauf verpflichtet, auf den Platin-Status, sondern dann entsteht Freiheit für die Bürger. Und dann löst sich auch das Wohnungsbauproblem. Also nochmal, die Lösungen sind theoretisch einfach. Man braucht den politischen Willen und man muss Deutschland erklären, Deutschland ist der Loser der westlichen Welt. Wir stehen auf dem letzten Platz. Wir können uns auf dem letzten Platz keine Platin-Standards leisten. Wenn ich nachher...
Warum fehlt der Wille? Es müsste doch eigentlich mittlerweile der dümmste
Kandidat haben. Weil es nicht politisch gewollt ist. Weil nochmal, Grün-Rot-Vogue will Kontrolle über die Bürger. Und wenn ich Regulierung zurücknehme, dann gebe ich den Bürgern, dann gebe ich die Kontrolle auf und gebe Freiheit zurück. Und das ist nicht gewollt. Hier ist Kontrolle. Das ist für mich die einzige Erklärung, die logisch und nachvollziehbar ist, dass man hier immer stärker kontrollierend eingreift. Ich habe eben gesagt, die Staatsquote ist mittlerweile über 50%. Ich glaube 50,4%. Als Demokrat, der tief in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankert ist, der in der sozialen Marktwirtschaft sein Zuhause hat, tut mir alles weh, jedes Gelenk und jeder Muskel, wenn ich diese Zahl höre. Das ist die Negation des Erfolgsprinzips, das überhaupt erst uns in die Lage gebracht hat, im Moment immer noch vom Speck der Vergangenheit zu leben. Nur wenn der aufgebraucht ist und wir eben nicht den Leistungskörper ertüchtigen, wie die USA es jetzt machen, dann gnade uns Gott. Und nochmal, ich bin Demokrat, ich ertrage das hier. Baue mir vielleicht ein zweites Zuhause in einem Land, das sehr erfolgreich ist, Griechenland auf. Das steht im Moment in der Diskussion, aber lange Rede, kurzer Sinn.
Sehr schön.
Es schmerzt einfach. Und nochmal, ja, also, am meisten schmerzt ja auch, Mario, schau mal, du mit deinem Format und diverse andere Kollegen auch. Wir arbeiten uns hier ab, immer und immer wieder. Und wir mahnen und wir warnen und wir kritisieren. Aber es findet ja nicht im Mainstream statt. Da hören wir immer wieder dasselbe. Das heißt, die Traktion von uns, vom Skyneffekt hier, um Dinge zu verändern, die ist begrenzt. Und für mich ist es ein Problem, wir haben es jetzt mal mit BBC und Trump gerade gesehen, dass wir hier eben einen bestimmten Duktus im Mediensektor haben. Und wie Herr Habeck, um ihn noch mal ins Spiel zu bringen, letztes Jahr auf einem Parteitag der Grünen sagte, wir haben die Mitte verschoben. Ob das demokratisch ist, die Mitte zu verschieben, weil man damit einem bestimmten politischen Partikularinteresse mehr Machtkonglomerat gibt. Darüber kann man mal diskutieren. Und vielleicht diskutieren wir, wenn wir über Demokratie diskutieren, auch die falschen Themen. Und das ist auch ein Thema als Bundesverfassungsgericht. Wir haben gerade das Treffen wieder im Kanzleramt gehabt. Das tut mir weh. Wir in einem System der Demokratie haben wir Checks and Balances, nicht Checks mit SCA, sondern im Englischen Kontrollmechanismen. Die haben sich gegenseitig zu kontrollieren, die haben nichts miteinander zusammenzusetzen. Und ich wünsche mir, dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, nicht ein Bundesregierungsgericht. Weil das wäre die Negation des demokratischen Prinzips von Checks and Balances. Und vielleicht sollten wir mal von daher vom Organigramm viel kritischer damit umgehen, denn ich habe 2007 ein Buch von mir, endlich Klartext, das übrigens dieses Jahr vom Markt genommen worden ist, im Vorwort und Nachwort gemahnt. Zuerst verlieren wir die freien Märkte, dann die Demokratie. Und wenn wir uns den Status der Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und ähnliche Dinge mal anschauen, 2007 und 2025, dann erkennt man hier sehr wohl qualitative Unterschiede.
Volker, wir geben trotzdem nicht auf. Wir wollen ja die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Es ist
Werbung. Leute, ihr wisst ja, die Digitalisierung ist eine tolle Sache, aber sie hat so einige Tücken, gerade für uns als Unternehmer. In der digitalen Welt von heute ist Vertrauen keine Option. Es ist der Schlüssel zum Wachstum und genau dafür gibt es Venta. Venta ist die führende Trust-Management-Plattform, die Unternehmen mit KI, Automatisierung und kontinuierlicher Überwachung dabei hilft, schnell compliant zu werden und compliant zu bleiben. Ganz egal, ob du ein Startup hast, das sich zum ersten Mal mit SOC 2 oder ISO 27001 beschäftigt oder ob du als größeres Unternehmen Lieferantenrisiken managen musst, Venta macht den ganzen Prozess schneller, einfacher und skalierbarer. Das Coole daran, ihr spart euch nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch richtig Geld. Laut einer IDC-Studie sparen Firmen mit Venta im Schnitt über $500.000 pro Jahr und sind dabei dreimal produktiver. Und Sicherheitsfragebögen, die normalerweise ewig dauern, gehen bis zu fünfmal schneller. Bedeutet mehr Abschlüsse, weniger Papierkram. Also ich finde es beeindruckend, wie Venta etwas so Trockenes wie Compliance so einfach macht und dass schon über 10.000 Unternehmen weltweit auf Venta vertrauen. Ja, das sagt doch eigentlich alles. Darunter vor allem richtige Dickschiffe wie Atlassian, Quora oder Chili Piper. Über 10.000 Unternehmen weltweit, also worauf wartest du? Besuche jetzt venta.com/Mario und sichere dir deine kostenlose Demo. Nochmal, vanta.com/Mario.
Vors Arbeit hier den Stein hochrollen, aber ich muss auch sagen, du hast es vorher auch schon gesagt, es geht zumindest mühsam so ein bisschen in die richtige Richtung und man muss auch sagen, die meisten Leute da draußen, mit denen man spricht, die sind völlig normal und ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach die Politiker vielleicht, dass wir einfach unangenehm sind und dass wir dann das weiter in die richtige Richtung verschieben. Frau Reiche, bin ich bei dir, in der Diagnose finde ich, ist sie ja nicht schlecht, jetzt muss nur noch ein bisschen mehr umgesetzt werden, auch wenn man nicht voller Hoffnung platzt gerade. Kommen wir zu KI, das ist ein bisschen hoffnungsvoller. Wie siehst du denn da die Effekte? Also wir sehen jetzt schon Arbeitsmarkt, das ist natürlich für die Unternehmen toll, weil die können auf gut Deutsch Leute rausschmeißen wie Amazon, die können Roboter einsetzen, die Margen gehen hoch, aber das ist natürlich ein Problem. Leute verlieren ihre Jobs, die konsumieren vielleicht auch weniger. Wie siehst du die Auswirkungen von KI? Große Chancen natürlich, aber auch Probleme. Wie schätzt du das ein?
Also in 10 Jahren wird die Wirtschaft sehr stark KI und Robotik getrieben sein, gerade im produzierenden Sektor. Und im Dienstleistungssektor auch. Also wir stehen vor dramatischen Veränderungen. Und diese Veränderungen haben alle einen deflationären Impuls, weil sie Effizienzsteigerung darstellen. Mhm. Und Kosten sparen am Ende. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Arbeitsmärkte in einer kritischen Verfassung perspektivisch sein werden. Nun haben wir im Moment relativ auch im Sinne der historischen Standards, niedrige Arbeitslosenquoten grundsätzlich. Russland 2,2% am All-Time-Low, USA liegt, glaube ich, jetzt bei 4,3%. Dann kann das mal Richtung 5-6 hochgehen. Das ist ja ein sukzessiver Prozess. Und dann werden sich aber auch neue Möglichkeiten ergeben. Wir haben dieselbe Debatte bei Internet gehabt. Nur für mich ist KI eine größere Disruption als damals Internet, IT etc. pp. Und von daher, es wird kritischer und wir werden sehen, dass wir immer mehr Controller bekommen und wir brauchen Systementwickler. Das heißt, wir brauchen gute Bildung. Jetzt kann man sich fragen, wie gut wir da aufgestellt sind.
Ja, die Zahlen sind ja nicht so gut die letzten
seit Jahren. Genau das. Und da müssen wir auch ran. Aber ich mache mir im Moment auf Sicht der nächsten 24 Monate hier keine großen Sorgen. Aber in der Tendenz haben wir die Hoss an den Arbeitsmärkten hinter uns und der Stress wird hier zunehmen. Und der Stress bedeutet, wenn ein Land mehr Verantwortung wieder an seine Bürger auch gibt, dass die Bürger mehr Interesse an Bildung haben, um sich eben aus dieser Kalamität zu befreien. Also Freiheit hat auch immer etwas mit Selbstverantwortung zu tun. Das andere ist eine Entmündigung, das andere ist eine, wie gesagt, eine Erziehung hin zu Selbstverantwortung. Das brauchen wir. Und ich sehe riesige Chancen. Wir haben heute Zahlen bekommen, dass es eben auch viele Neugründungen von Unternehmen gibt, weil man muss die Chancen darin erkennen. Und wir haben hier ja im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal wieder über Deutschland und Europa reden, dann haben wir hier einen Mangel im Verhältnis zu anderen Ländern, die im Bereich der IT- und KI-Strukturen besser aufgestellt sind. Und da müssen wir ran und dann bauen sich hier auch neue Geschäftsmodelle auf. Also ich schreibe das überhaupt nicht ab. Ich bin nicht panisch, aber ich sehe im Moment durch KI und Robotik auf uns erstmal eine Situation zukommen, die bezüglich des Arbeitsmarktes ein leicht erhöhtes Stressniveau mit sich bringen wird, ja.
Jetzt mal anders gefragt, was kommt da auf uns zu? Du hast es schön erklärt, Billionen Investitionen, deflationärer Trend, die Zinsen fallen ja gerade, jetzt gehen wir mal davon aus, sie fallen moderat weiter, auch im kommenden Jahr oder in den kommenden Jahren. Trump plant schon Helikoptergeld, also er will ja was von den, wenn wir es mal so nennen wollen, 2000 Euro, diesmal wirklich Schecks, von den Zöllen will er zurückgeben. Also jetzt kann man das positiv sehen, das könnte ein Mega-Boom werden, aber jetzt könnte man auch sagen, auf eine Flamme kippt man noch Benzin drauf. Also baut sich da mittelfristig eine neue Mega-Dotcom-Blase auf oder wie man das auch immer
nennt? Gar nicht, will. Also wir reden nochmal, wir haben hohe Bewertungen im KI-Bereich, Punkt. Aber was ist der Unterschied zur neuen Marktkrise? Die Erträge wachsen mit der Bewertung. Das heißt, die Geschäftsmodelle sind produzieren eben auch Ertrag. Das war der Unterschied zur Blase seinerzeit bei Dotcom. Da hatten wir Bewertungen, die hochgingen, aber die Erträge liefen nicht parallel mit. Jetzt haben wir eine Parallelverschiebung. Und insofern sind die Bewertungen hoch, aber sie sind immer noch angemessen. Und vor dem Hintergrund des Potenzials kann ich nur sagen, ist das für mich keine Bubble. Nochmal, das bedeutet nicht, dass es nicht Korrekturen gibt. Und ich wünsche sie mir, ich sage das hier nochmal, ich bin leider im Moment unterpositioniert in KI, weil an Gewinnmitnahmen stirbt man nicht, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche mir jetzt die nächste Korrektur, nicht, und auch bei anderen IT-Unternehmen, um dann wieder auf einem ermäßigten Niveau stärker mich engagieren zu können. Aber dieses Thema ist ein Zukunftsthema, das in meinen Augen vom Skaleneffekt hier noch unterschätzt wird. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen so auch Wasser in den Wein gießen. Es gab jetzt einen sehr schönen Beitrag, dass die USA perspektivisch 44 neue Atomkraftwerke brauchen, um überhaupt den Energiebedarf für das, was geplant ist im KI-Sektor, darstellen zu können. Und nochmal 44 Atomkraftwerke, die gibt es nicht im Supermarkt auf dem Regal. Und wenn wir Westinghouse, einer der die baut, anschaut, dann gibt es schon eine lange Liste, Bestellliste. Und ich kann nur eins sagen, der Kampf um Produktionsfazilitäten im Energiesektor, ob Atomkraftwerke, ob modulare Atomkraftwerke, die übrigens sensationell sind, weil sie auch regional einsetzbar sind, um regionale Energieprobleme zu lösen, aber auch Gasturbinen, die Listen sind lang. Und wenn ich dann eben heute Herrn Merz höre, ja, wir wollen 8 bis 10 Gigawatt in Gas aufbauen bis 2031, dann ist das mal keine kurzfristige Lösung. Und ich bin gespannt, ob wir es bis 2031 hinbekommen, vor dem Hintergrund der Bestelllisten, die es im Moment gibt. Also das ist ja auch ein Thema. Das eine, was ich sage, das andere, was kann ich realistisch umsetzen, vor dem Hintergrund der Marktgegebenheiten, wie sie gegeben sind. Und aber es wird ein Kampf um Energie sein. Ich rede in jedem Vortrag bei mir davon. Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter. Jede Form von Wachstum und Wohlstand korreliert mit dem intensivierten, optimierten und ausgeweiteten Einsatz von Energie. Und es gab jetzt nur Europa, aus welchen Gründen auch immer, in den letzten 10, 15 Jahren Energiewende ohne Netz, Frau Merkel und EU-Politik und Grün-Rot-Vogue, die sagt, nein, das ist alles ein großer Irrtum. 300 Jahre Geschichte dürfen wir ignorieren. Wir schaffen es auch mit weniger Energie und wir sehen jetzt, dass uns das alles auf die Füße fällt und ich erwarte von diesen ganzen Protagonisten, die uns in diese Lage gebracht haben, jetzt endlich eine Entschuldigung von dem deutschen Kapitalstock, aber es dürfen sich auch viele Verbände, die das mitgetragen haben, und zwar Wirtschaftsverbände, die dürfen sich auch entschuldigen und man darf sich vielleicht auch bei denen entschuldigen, die eine andere Position mahnender Form eingenommen hat. Da gab es eine ganze Reihe. Herr Sarrazin gehört übrigens auch dazu.
Volker, Energie auch eins der Investmentthemen schlechthin für die nächsten 10 Jahre. Also du hast es ja gerade erklärt, allein wenn KI nur ansatzweise so weiterläuft, der Bedarf ist ja brutal. Und wir haben ja auch noch viele andere Themen, die auch Energie brauchen. Also so ist es ja nicht.
Richtig, also das Energiethema bleibt für mich auf allen Ebenen von Nuklear, fossile Brennstoffträger und alternative Energien. Nochmal, ich bin nicht gegen alternative Energien, sondern ich muss sie so sinnvoll kombinieren, dass man einen Mix hat, der ein Energiepreisniveau generiert für ein Land, das internationale Konkurrenzfähigkeit erlaubt. Und man muss einen Energiemantel generieren, der für Investitionen so aussieht, dass man keine Versorgungsunsicherheit hat. Das ist genau das. Und wir haben hier Preise, die sind jenseits von Gut und Böse und noch nicht mal Versorgungssicherheit. Und das ist das Grundproblem, das wir hier in Deutschland haben und tendenziell auch, weil wir die anderen Länder ja in dieses Problem mit einbeziehen. Wir ziehen dann Strom ab, dann gehen bei denen die Preise hoch. Das tut denen allen nicht gut. Also von daher ist Deutschland bezüglich der Energiepolitik auch innerhalb Europas wenig gut gelitten. Und diesen Realitäten bitte einmal stellen in Berlin und vollständige Umkehr der Energiepolitik. Vollgas auf allen Kanälen. Das ist mein Thema.
Wie stehst du denn eigentlich zu Rohstoffen? Weil da hoffen ja viele, wir sehen ja schon eine gute Performance jetzt, jetzt zählen wir Silber auch mal dazu oder auch Kupfer hat sich zuletzt ganz gut erholt. Da haben wir auch die Problematiken, dass das Angebot ja teilweise einfach zu gering ist, dass es für viel gebraucht wird, aber auch für Energiewende und Co. Auch politische Vorgaben natürlich, die da umgesetzt werden müssen. Auch China baut ja wie verrückt aus, die bauen ja auch Erneuerbare, die bauen ja alles wie verrückt aus. Rohstoff-Superzyklus, ist das für dich überschätzt oder wie stehst du dazu? Nein. Oder glaubst du, dass es auch ein Thema ist?
Also wir müssen erstmal sehen, was brauchen wir in IT und Robotik? Und was wir brauchen,
ja, sind, nächster Punkt, klar.
Wir brauchen Uran, wir brauchen Silber, gerade für den gesamten IT-KI-Robotik-Bereich. Und das ist auch für mich die Erklärung, warum Silber so gut angesprungen ist jetzt. Lange ein Stiefkind. Und eben jetzt mit diesen Investitionsvolumina, die im Raum stehen, braucht die Welt Silber ohne Ende. Und das für mich nicht beendet. Das hat nichts mit Spekulation zu tun, sondern mit realwirtschaftlicher Nachfrage. Das ist Gold noch ein anderes Thema. Gold ist einfach eine Währung. Die einzige Währung wirklich ohne Fehl und Tadel, wie ich immer sage. Silber ist eine Mischung zwischen Währung, das Gold des kleinen Mannes, sagt man gerne, aber es hat eben auch einen sehr starken industriellen Aspekt. Und dieser industrielle Aspekt, der wird uns nicht verlassen. Losgelöst, ob die Weltwirtschaft 2,5 oder 3,5% läuft. Das ist einfach ein Strukturwandel in der Weltökonomie, der diesen Bedarf generiert.
Und bei Gold bleibst du bullisch wegen politischen Gründen, Schulden natürlich.
Es ist für mich die einzige Währung ohne Fehl und Tadel. Und der US-Dollar verliert sukzessive an Statur. Der mag jetzt temporär auch mal wieder gewinnen, wenn sich die Rechnungen von Donald Trump, wenn die aufgehen. Und sie werden makroökonomisch auf jeden Fall aufgehen in meinen Augen. Ob sie haushaltstechnisch aufgehen, müssen wir noch ein bisschen kritisch hinterfragen. Aber tendenziell wird das auch der Fall sein, weil mehr Wachstum heißt mehr Steuersubstrat und ähnliche Dinge. Und aber der globale Süden, 70% der Weltwirtschaft, Basis Kaufkraftparität, geht eigene Wege. Man will sich vom Westen emanzipieren. Und da man dort keine eigene Währung in der Form aufstellen kann, es wird keine BRICS-Währung kommen. Es wird meines Erachtens eine BRICS-Verrechnungseinheit kommen, die rohstoffbasiert ist, weil dafür diese gesamten Länder des globalen Südens zu heterogen in ihrer Wirtschaft sind, in ihrer Struktur, in ihrer Kultur und auch in ihrem politischen System. Und dann kann man sowas aufbauen wie den Vorgänger vom Euro, den EQ als Verrechnungseinheit, den man dann auch immer mal wieder anpassen kann bei Veränderungen. Und ich denke, das ist das, was hier auf der Agenda steht. Und der wird rohstoffbasiert sein. Das werden nicht nur Edelmetalle sein, es sind auch Weißmetalle wie Platin, Palladium, aber es werden auch fossile Brennstoffträger dabei eine Rolle spielen. Und das wird uns Richtung 2027 erwarten. Das ist mein Punkt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Bedarf und die Glaubwürdigkeit dieser Assetklassen weiter sehr hoch sein werden.
Lass uns abschließend noch ganz kurz über die Emerging Markets sprechen. Die haben ja ein sehr gutes Jahr. Jetzt ist die Frage, was steckt dahinter? Ist das einfach Comeback von China? Steckt da mehr dahinter oder einfach nur, weil es verdammt schlecht gelaufen ist zuvor und günstig ist? Wie schätzt du das ein?
Es ist eine Konfluenz daraus, weil wir haben wirklich diese Märkte enorm gemieden und sie waren extrem unterbewertet. Diese Unterbewertung wird jetzt aufgeholt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wir uns mal Statistiken ansehen, der globale Süden laut IWF wächst mit 4,2%, der Westen mit 1,6%, da liegen eben auch Skaleneffekte. Und der dritte Punkt ist für mich, dass sich die inneren politischen Strukturen innerhalb des globalen Südens grundsätzlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, annähern. Das heißt, es entsteht da tatsächlich auch ein politischer Block. Und wenn ich diese ganzen Aspekte mir zusammen anschaue, natürlich gibt es immer noch Fragen, Rechtsstaatlichkeit in diesen Räumen, wie sicher ist mein Kapital etc. pp., dann bedeutet das, dass die Asset Allocation für diese Region attraktiver geworden ist. Und das wird in meinen Augen anhalten, aber auch wieder hier keine Euphorie bitte. Es gibt in allen Ländern genügend Probleme. Da können wir über Indien reden, da können wir aber auch über China reden, ob das Jugendarbeitslosigkeit ist, immer noch Problem am Immobilienmarkt. Aber in meinen Augen sind es alles Probleme, die am Ende des Tages zu managen sind. Und auch gemanagt werden. Also man hat dort eine ganz andere Zielkoordinierung und auch eine viel planvolleren Umgang mit den Dingen. Jetzt wolltest du mir aber sagen, mal Volker, die Inder haben gerade gesagt, die großen Privaten und Ölunternehmen wollen jetzt kein russisches Öl mehr. Das wolltest du mir mit Sicherheit sagen. Und das stimmt. Aber die staatlichen kaufen weiter. Und darüber hinaus werden wir demnächst sehen, dass die Privaten Öl von anderen Ländern bekommen, wo vielleicht dann doch wieder russische Moleküle drin sind, weil es geht nicht ohne russische Energie. 10% der globalen Energieversorgung hängen an Russland und die sind unverzichtbar. Und das sollte man sich vielleicht auch in Brüssel und in Berlin mal hinter die Ohren schreiben.
Eine Sache habe ich mir noch notiert, Japan. Wie schätzt du das Land denn ein? Der Aktienmarkt ist ja dieses Jahr richtig gut gelaufen. Jetzt muss man sich auch schon Sorgen machen, vielleicht ein bisschen zu gut. Die haben einiges richtig gemacht, gerade natürlich auch mit ihrer Governance und Co. haben da einige Sachen angepasst in den letzten Jahren, haben tolle Unternehmen, haben natürlich auch Probleme wie Schulden, Demografie, sind aber auch smart aufgestellt, zum Beispiel bei den Rohstoffen oder bei den seltenen Erden haben sie sich ja schon vor längerer Zeit ein bisschen unabhängiger gemacht von China zum Beispiel. Also die hat man das Gefühl, die halten sich da ganz geschickt bei vielen Sachen raus, machen sich ein bisschen unabhängiger. Ist Japan für dich jetzt schon zu teuer oder immer noch unterschätzt?
Also es ist auf jeden Fall nicht mehr billig. Das ist der erste Punkt. Also zu teuer sage ich nein. Was macht Japan? Japan macht im Gegensatz zur Europäischen Union eine interessenorientierte Politik. Jetzt auch im Gespräch mit Trump beim ASEAN-Gipfel ganz klar, Frau die neue Premierministerin, ja, wir wollen weiter russisches Gas und Öl über Sachalin beziehen. Punkt, aus, Ende. Und das sind fossile Brennstoffträger mit Discount. Damit schafft man sich inhärent Vorteile gegenüber der Eurozone, gegenüber Europa als Konkurrent. Was machen Sie noch? Sie sorgen dafür, dass Ihre Währung abgewertet wird. Beim Euro haben wir jetzt eine Aufwertung, wenn wir den aktuellen Kurs nehmen, um ca. 13% seit Anfang des Jahres. Mhm. Gegenüber dem Yen hat der Euro dramatisch aufgewertet. Das heißt, wir verlieren Konkurrenzfähigkeit an Exportmärkten. Und Japan arbeitet mit einem Realzins, das ist der Zins abzüglich der Preisinflation, von -2,4%. Unser Realzins ist null. Also man hat einen enormen Impact über real negative Zinsen. Man hat Vorteile über die Devisenmärkte und die Bewertung des Yen. Und man hat Vorteile im Energiesektor und baut Atomkraft weiter aggressiv aus. Und jetzt vergleichen wir es mal mit Europa. Deutschland, Atomkraft, nein, danke. Das einzige Land, das weltweit dafür noch in dieser Form, auch in der Sakrosanz steht. Dann schauen wir uns den Währungsmarkt an. Wir freuen uns, dass der Euro hoch ist. Also ich kann nur sagen, bei 15% Zöllen in den USA plus 13% Aufwertung des Euros haben wir gegenüber dem Dollarraum jetzt einen Nachteil in den Terms of Trade gegenüber vor Trump von 28%. Das halten wir nicht aus. Daran sterben wir. Und ich finde es so interessant, dass wir aus Paris nichts hören oder aus Rom, sonst haben die immer beim steigenden Euro was gesagt. Also nochmal die Frage zu Japan. Japan hat viele positive Aspekte und jetzt kann man sagen, Demografie ist ein Problem. Ja, aber mit KI wird dieses Problem entschärft und Robotik. Und Japan ist im Gegensatz zu uns technikaffin. Wir waren gegenüber Technologie in Europa vollkommen auf dem falschen Pfad. Und von daher sage ich, nein, es ist nicht überbewertet, es ist immer, it's worth a while, wie der Engländer sagt.
Worth a while. Und in Japan funktionieren die Züge auch. Man fragt sich ja, wie kriegen die das hin? Das ist
ja, und selbst in China. Also in China finde ich das so sensationell. Ich war noch nicht da, aber da wurde mir gesagt, ja, da kaufst du ein Ticket, da steht, wo du an dem Bahngleis zu stehen hast. Der Zug kommt pünktlich auf die Sekunde. Und dann, da wo du stehst, ist die Tür, dass du ruckzuck einsteigen und aussteigen kannst. Es ist irrsinnig. Und wenn ich mir das ansehe, wie gesagt, nochmal 51,5% Pünktlichkeitsquote, Deutschland braucht Entwicklungshilfe.
Das ist leider ein gutes Schlusswort. Na, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Und ja, Leute, wir geben weiter Gas hier und versuchen, dass es besser wird. Wir wollen ja auch nur kritisieren, damit es besser wird und nicht schlechte Stimmung verbreiten. Und ich hoffe, ihr seid mit an Bord. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, gerne das Video auch teilen mit Leuten, die es sehen müssen, sehen sollten. Volker, herzlichen Dank dir.
Mario, ich danke dir und auf bald.
Danke, wie immer ein Vergnügen. Und wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, dann unbedingt Kanal abonnieren. Und wir freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Danke den Hohen Norden. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.